Deutschlandfunk, Kultur heute.
Und dazu begrüßt sie Marja Elmenreich. Allerhöchste Ehren, nämlich einen Goldenen Löwen gab es bei den Filmfestspielen in Venedig für den neuen Film von Pedro Almodóvar, The Room Next Door. Und darin geht es, laut Hauptdarstellerin Julianne Moore, um die ganz, ganz großen Fragen des Lebens.
What does it mean to be alive? What does it mean to be a human being? What does it mean to have a body? What does it mean to have a friend?
Was bedeutet es, am Leben zu sein, ein Mensch zu sein, einen Körper zu haben? Was bedeutet es, eine Freundin zu haben? Wie diese Fragen in dem Film The Room Next Door beantwortet werden, darüber sprechen wir gleich mit unserem Filmkritiker. Zuvor aber geht es in den Südkaukasus nach Georgien, wo an diesem Samstag gewählt wird. Von einer Schicksalswahl, einer Richtungswahl ist die Rede. Bleibt die Partei mit dem poetischen Namen Georgischer Traum an der Macht? Seit 12 Jahren regiert sie, behauptet, das Land in die EU führen zu wollen. Doch das nehmen ihr viele nicht ab. Besonders diejenigen, die zu Zehntausenden auf den Straßen der Hauptstadt Tiflis demonstriert haben und den sogenannten Georgischen Traum auf keinen Fall weiterträumen möchten. Aus Angst vor dessen großer Nähe zu Moskau. Der georgische Schriftsteller Zsa Boshadladze fand für diese Angst vor wenigen Tagen ein anschauliches Bild. Der Kreml werde Georgien schlucken wie ein Frosch eine Fliege, so schrieb er in der Neuen Zürcher Zeitung. Die jüngsten Gesetze, die die georgische Regierung verabschiedet hat, folgen jedenfalls russischem Vorbild. Florian Kellermann war in Georgien und hat sich unter Kulturschaffenden umgehört.
Eine Fußgängerunterführung im Zentrum von Tiflis. Der 24-jährige Performance-Künstler Nikita Marmadashvili tanzt über das Pflaster, schwingt ein Plastikschwert und beschmiert sein Gesicht mit Asche. Er habe hier ein Friedensritual indigener umgekehrt.
So it was some kind of symbol to take out our swords from soil and
ich habe meine Waffe symbolisch ausgegraben, statt sie zu begraben. Weil wir kämpfen müssen gegen dieses große, lähmende System. Die Regierung hat dem Volk den Krieg erklärt, vor allem uns queeren Personen. Mein Schwert ist nur aus Plastik, aber auch mit solchen Waffen können wir das System brechen. Als jüngsten Angriff sieht Nikita ein Gesetz, das die queere Community betrifft. Es verbietet sogenannte LGBT-Propaganda. Was die Regierung genau damit meint, ist unklar. Aber sicher die Werke von queeren Künstlern, meint Nikita. Deshalb sei es so wichtig, dass die Georgierinnen und Georgier am Samstag die Regierungspartei Georgischer Traum abwählen. Sonst werde sich das Anti-LGBT-Gesetz nur als Vorstufe zur allgemeinen Zensur erweisen, auch von Kunst. So sieht es auch der Germanist und Schriftsteller Lascha Bakradze. Er hat vor kurzem seinen Posten als Direktor des staatlichen Literaturmuseums in Tiflis verloren.
Meine Entlassung war sozusagen ganz letzte in einer Kette von Ereignissen, was hier mit georgischer Kultur passiert. Besonders seit Frau Tsoulougiani Kulturministerin geworden ist, wo sie angefangen hat, zuerst das Nationalmuseum zu säubern von allen mehr oder weniger kritischen Stimmen, wo es richtige gute Spezialisten rausgeschmissen worden sind aus dem Museum.
Lascha Bakradze, der sich bisher von der Parteipolitik ferngehalten hat, engagiert sich in diesem Wahlkampf für eine Oppositionspartei. Die Regierungspartei Georgischer Traum und der Milliardär Bidzina Ivanishvili, der hinter ihr steht, müssten die Macht verlieren.
Ich reise sehr viel durch die Regionen und ich muss sagen, dass es absolute Umbruch der Stimmung gibt es in der Bevölkerung. Bei einigermaßen fairen Wahlen einfach Bidzina Ivanishvili und seine Gruppe hat gar keine Chance hier zu gewinnen.
Private Kunstprojekte wappnen sich bereits für den Fall, dass Georgischer Traum an der Macht bleibt. So das Zentrum für zeitgenössische Kunst, meist auf Englisch CCA abgekürzt, in Tiflis. Dessen Direktor Vato Zertelli.
Wobei wir haben sehr guten Anwalt und wir konsultieren mit einem bekannten Anwalt in Georgien. Und wir müssen verstehen, ja, welche Realität wir leben und wir müssen einfach bereit sein, ja.
Das CCA befindet sich auf dem Gelände eines ehemaligen Heizkraftwerks. In den alten Backsteingebäuden finden Ausstellungen statt. Künstler und Kuratoren können hier gemeinsame Workshops abschließen. Gerade bereiten einige Künstler eine Kunstinstallation vor. Alles ist privat finanziert von einem Geschäftsmann. Trotzdem schließt Direktor Zeretelli nicht aus, dass die Regierung auch gegen sie vorgehen könnte. Auch er hofft deshalb auf einen Machtwechsel.
Also ich glaube, diese Regierung verliert täglich ihre politische Kraft oder ihre politische Legitimation auch. Ich würde nicht wissen, wer dafür wählen möchte, ja.
Und wenn der georgische Traum versuchen sollte, trotz einer Niederlage an der Macht zu bleiben?
Das wird nicht klappen. Georgien ist auch nicht Weißrussland und auch nicht Russland. Ich glaube sehr, dass diese 30 Jahre von Freiheit wird sich manifestieren.
Viele Menschen in Georgien erwarten im Fall von Wahlfälschung heftige Proteste. Der Performance-Künstler Nikita Marmadaschwili ist allerdings weniger optimistisch, dass sich dann die Demokratie durchsetzen werde. Er bereite bereits seine Emigration vor. Er wolle nach Brüssel ziehen, sagt er.
Am Samstag wird in Georgien gewählt. Florian Kellermann mit Stimmen aus der Kultur. Zwei Freundinnen, Ingrid und Martha, lange Zeit haben sie nichts voneinander gehört, aber jetzt, da Martha sterbenskrank ist, nehmen sie den Kontakt zueinander wieder auf. Julianne Moore als Schriftstellerin Ingrid und Tilda Swinton als Kriegsreporterin Martha, die den eigenen Tod nahen sieht. Moore und Swinton sind die Hauptdarstellerinnen in The Room Next Door, so heißt der erste englischsprachige Spielfilm von Regisseur Pedro Almodóvar. Sollte Ihnen das alles jetzt irgendwie bekannt vorkommen, liegt es mit Sicherheit daran, dass The Room Next Door Anfang September bei den Filmfestspielen in Venedig mit dem Hauptpreis, dem Goldenen Löwen, ausgezeichnet wurde. Heute kommt der Film in die deutschen Kinos. Deshalb wollen wir jetzt mit unserem Filmkritiker Rüdiger Suchsland darüber sprechen. Der erste Langspielfilm auf Englisch, das sei für ihn wie der Beginn einer neuen Ära, hat Almodóvar, der gerade 75 geworden ist, das hat er gesagt. Wie ist es aus Kritikersicht, Herr Suchsland? Auf Englisch gedreht, in New York, ist das jetzt auch für Sie so ein ganz anderer Almodóvar?
Erstmal freue ich mich für den Regisseur, der ja ein ganz toller, wichtiger Autorenfilmer ist und ein sehr vielfältiger Regisseur, dass es ihm gelingt, auch mit 75 Jahren nochmal richtig was Neues zu machen, was Neues zu erleben, was Schöneres als so ein Jungbrunnen für einen älteren Mann kann man sich ja gar nicht wünschen. Aber davon abgesehen, es ist ein sehr guter Film. Es ist jetzt nicht ein Film, der totales Neuland weder für das Kino als solches noch für das Kino von Pedro Almodóvar entdeckt und erobert. Aber es ist schon ein Film, der ein klassischer Almodóvar auch in dem Sinn ist, dass er Themen von früher aufgreift, von dieser Zeit, als er ganz jung war und in der Movida von Madrid in den späten 80er Jahren, frühen 90er Jahren. Man darf nicht vergessen, das Land kam aus der Franco-Diktatur und hat auch die Kultur des Westens sich vollkommen neu erschlossen. Als Almodóvar da begann, Filme zu machen, und er zieht hier ein bisschen die Bilanz einer Generation, seiner eigenen Generation, die in den 90er Jahren vor allem künstlerisch Neuland erobert hat. Und diese Figuren, diese beiden Frauen, die stehen, die sind ungefähr altersgleich und die stehen genau für die Erlebnisse, die er selber auch hatte.
Apropos Bilanz ziehen, die eine hat über ihre Todesangst ein Buch geschrieben, die andere hat als Kriegsreporterin den Tod aus nächster Nähe gesehen und ist jetzt selbst sterbenskrank und plant ihren Suizid. Und trotzdem sagt Almodóvar, das sei kein Film über den Tod, sondern über das Leben. Können Sie das erklären?
Ja, das hat eben mit dem zu tun, was ich gerade versucht habe zu beschreiben. Es geht schon auch um die Bilanz, wenn man so will, der hedonistischen Generation und der Hoffnungen, teilweise auch utopischen Hoffnungen, die sich nach dem Fall des Eisernen Vorhangs in den 90ern entfalteten. Und es ist auch eine Bilanz dieser 20 Jahre seit der großen Desillusionierung in den westlichen Wohlstandsgesellschaften, die ja mit 9/11, mit den Attentaten auf das World Trade Center begonnen haben. Es geht schon darum, dass ich würde schon sagen, es ist auch ein Film über das gute Sterben, über den glücklichen Tod. Das heißt ja Euthanasie eigentlich. Es geht eben darum, dass die Figur von Tilda Swinton selbstbestimmt aus dem Leben scheiden will. Und es geht hier schon auch um die moralischen Fragen dieses, ob man dann helfen soll, ob das richtig so ist, was es mit den Angehörigen macht. Also um das Thema, das ja auch sehr viele Menschen in unseren Gesellschaften berührt, in den USA wie in Europa.
Und vertritt der Film da eine klare Position oder lässt er alles offen?
Nee, ich würde sagen, er vertritt eine sehr klare Position für die Selbstbestimmung des Einzelnen. Das ist ganz eindeutig. Es ist insgesamt aber auch ein sehr, sehr gut inszenierter und gut erzählter Film, der sozusagen keine Botschaft verkündet, der nicht predigt. Er hat schon eine klare Haltung, Almodovar. Er hat diese Haltung auch ästhetisch. Es ist interessant, wie er mit einer bewundernswerten Klarheit und Konsequenz hier inszeniert, sehr souverän. Denn Tilda Swinton und Julianne Moore sind ja beides Schauspielerinnen, die auch gewissermaßen im guten Sinn ihr eigenes Ding machen. Also die bei anderen Regisseuren hat man das schon erlebt, dass die so ein bisschen die Schauspielerin jeweils die Kontrolle über diese Filme übernahmen. Bei Almodovar funktioniert das hervorragend. Die beiden spielen auch miteinander. Sie spielen nicht gegeneinander. Es ist also ein sehr ausgeglichener und wenn man so will sehr empathischer Film, der zwar einerseits ganz realistisch ist, auch mit dieser Tristesse, die letzten Lebenstage bedeuten, die letzten Sekunden des Lebens, die man noch zu erhaschen versucht, die sehen noch einen Film, die hören noch einmal eine Musik zusammen und gleichzeitig dann ist es schon ein Film, der auch so ein bisschen von dieser Künstlichkeit, die die meisten Almodovar-Filme haben, geprägt ist. Also eine bestimmte Inszenierung, der man auch das Inszeniertsein und die Gemachtheit ansieht. Das ist aber sehr gut und das wird alle Almodovar-Fans ganz bestimmt glücklich machen, dieser Film.
Glücklich mit The Room Next Door, der neue Film von Pedro Almodovar nach einem Roman von Sigrid Nunes. Kommt ins Kino. Dank an unseren Filmkritiker Rüdiger Suchsland. Kein Buch, keine Fiktion, sondern das echte Leben liefert den Stoff für die gestrige Premiere am Schauspiel Zürich. Dr. Spielrein, so der Titel der immersiven Installation. Alle 12 Minuten beginnt sie aufs Neue für einen Besucher nach dem anderen. Mit Dr. Spielrein ist Sabina Spielrein gemeint. Sie war neben Freud und Jung eine Wegbereiterin der Psychoanalyse. Ihr Name allerdings wird von der Geschichtsschreibung meist auf den einer Patientin und Geliebten reduziert. Als sie den Sommer 1904 mit ihrer Familie in Zürich verbringt, wird die Tochter russisch-jüdischer Eltern nämlich in die Psychiatrie eingeliefert. Ihr Arzt heißt C.G. Jung. Der behandelt sie nach den neuen Methoden von Sigmund Freud aus Wien und stürzt sich in eine erotische Beziehung zu seiner Patientin. Auf den Weg von Sabina Spielrein schickt also die Gruppe Raum und Zeit sein Publikum in der Schiffbau-Matchbox des Züricher Schauspielhauses. Christian Gampert hat für uns Platz genommen.
Man sitzt in einer Kabine. Man wird angesprochen, als wäre man selber Sabina Spielrein. Wo kommst du her, Touristenkind? Du hast dich schlecht benommen? Komm mit. Man wird jetzt im Dunkel von einer Begleiterin lange geführt. Dann ist man wieder mit Surround-Brille in einem Märchen bei den Vöglein im Walde, wo ein kleines Mädchen hockt und der Waldzar herrscht, der bald einen großen Lederriemen zum Schlagen herausholt. Die echte Sabina Spielrein hat über ihre Kindheit ein ganz ähnliches Märchen geschrieben, aber das ist nur Vorgeplänkel. Die Theatergruppe Raum und Zeit, die Raum und Zeit aufheben will, konfrontiert den Zuschauer mit einer traumatischen Geschichte. Der Beziehung der Patientin Sabina Spielrein zu dem Sekundararzt Carl Gustav Jung, die 1904 begann. Das wirklich Verrückte an dieser Inszenierung ist, dass keine Ambivalenz ausgespart wird und dass der Zuschauer in eine so große Nähe, ja Intimität zu den Schauspielern gerät, dass er von einer Verlegenheit in die nächste stolpert. Die Schauspielerin Tabitha Johannes steht sehr nah vor uns und sagt, was schaust du mich so an?
Als ob ich beißen würde. Kommst da reingeschneit und stehst da.
C.G. Jung müsste dieser Verführung nun widerstehen. Er tut es nicht.
Es geht nur um eine Fallgeschichte. Unter zwei Kollegen. Das kennst du doch, ärztliches Konzil. Ich sag dir, was geschah, dann sage ich dir die Meinung. Meine.
Die analytische Redekur mündet in eine Amour-Fou, aus der sich Sabina Spielrein erst viele Jahre später befreien kann. Maximilian Reichert, der eitle Dr. Jung, umwirbt den Zuschauer und Spielrein in der nächsten Kabine mit den schönsten Versprechungen.
Ich habe von ihr geträumt. Und ich finde dich in meinem Bett. Und deine Kleidung liegt am Boden. Ganz verstreut. Du bist der nagelneue Krankheitsfall, nicht wahr? Du wirst mich noch kennenlernen. Jung bin ich. Ich heile dich.
Das Ganze ist völlig surreal, mehr Albtraum als Traum. Man möchte Jung widersprechen, sich im Theater zur Wehr setzen und tut es doch nicht. Sigmund Freud, an den Spielreihen sich wandte, wird aufgrund von Jungs Fehlverhalten später die Lehranalyse einführen. In der Zürcher Inszenierung steht Freud auf einer virtuellen Bühne und empfiehlt Spielreihen einen Umzug, um die Sache zu beenden. Spielreihen war zwar zeitweise Gast von Freuds Wiener Mittwochsgesellschaft, aber im Grunde war sie allein. Dass sie sich aus der Abhängigkeit von Jung befreit, dass sie als erste vom Todestrieb spricht und den Begriff Schizophrenie verwendet und lange als Analytikerin arbeitet, all das ist eine ungeheure Leistung, die aber nie wirklich gewürdigt wurde. C.G. Jung veröffentlicht gemeinsame Entdeckungen unter seinem Namen und lässt Spielreihen einfach raus. Die Schauspielerin Julia Jentsch, eine sehr anrührende ältere Spielreihen, verlangt in dieser dramaturgisch ausgefuchsten Installation eine Berichtigung.
Eine Frage habe ich nur. Mein Name. Weißt du, wo mein Name hingeraten ist?
Und doch bleibt eine Zuneigung zu Jung. Was tun wir mit dem kleinen Rest der dunklen Nacht, fragt Julia Jentsch. Wir gehen schwimmen. Wir liegen nebeneinander über einer Sitzbank, sie macht Schwimmbewegungen. Die dunkle Nacht endete für Sabina Spielrein am 12. August 1942, als sie, wie alle anderen Juden aus Rostow am Don, von der SS erschossen wird. Man geht verlegen vor so viel Nähe aus dieser Aufführung hinaus und sitzt noch lange in einem Vorraum, um das Labyrinth der Kabinen zu beobachten. Was Theater alles kann, wir hatten es fast vergessen.
Das sagt Christian Gampert. Er sah Dr. Spielrein, eine Virtual Reality-Inszenierung der Gruppe Raum und Zeit am Schauspiel Zürich. Nie wieder ist jetzt. In diesem kurzen Satz stecken Erinnerung und Gedenken, Mahnen und Warnungen. Der Holocaust mit seinen mehr als 6 Millionen jüdischen Opfern darf nicht vergessen werden. Alles muss heute dafür getan werden, um Antisemitismus im Keim zu ersticken. Und deshalb soll Nie wieder ist jetzt auch über einer entsprechenden Bundestagsresolution stehen. So zumindest der Plan der Fraktionen von Union, SPD, Grünen und FDP nach dem Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023. Der Untertitel: Jüdisches Leben in Deutschland schützen, bewahren und stärken. Doch der Inhalt dieser Erklärung lässt auf sich warten, auch über den ersten Jahrestag des Hamas-Überfalls hinaus. Jetzt haben 6 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Vorschläge formuliert. Sebastian Engelbrecht über das lange Warten.
Ernsthaftigkeit sieht anders aus. So lautet der trockene Kommentar von Josef Schuster, dem Vorsitzenden des Zentralrats der Juden, zum Stand der Verhandlungen von Union, SPD, FDP und Grünen im Deutschen Bundestag. Auch die CDU-Bundestagsabgeordnete Gitta Connemann meint:
Es wäre nicht nur eine Blamage, sondern ein Trauerspiel, auch ein Armutszeugnis, wenn es den Fraktionen im Deutschen Bundestag nicht gelingen würde, zu einer gemeinsamen Resolution mit Inhalt zu kommen.
Aus mehreren Quellen ist zu erfahren, dass die Einigung auf einen Resolutionstext an den Grünen gescheitert ist. CDU, CSU, SPD und FDP wollen die staatliche Förderung von Kulturprojekten künftig davon abhängig machen, ob die Geförderten auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen und sich vom Antisemitismus distanzieren. Teile der grünen Fraktion sehen da die Freiheit von Kunst, Kultur und auch der Wissenschaft in Gefahr. Jerzy Montag zum Beispiel, der ehemalige grüne Bundestagsabgeordnete, ist Richter am Bayerischen Verfassungsgerichtshof in München. Zusammen mit 5 anderen Juristen und Soziologen hat er jetzt einen alternativen Textentwurf für die Resolution veröffentlicht. Eine der Kernaussagen:
Da ist es angebracht, dass der Staat die Organisationen und Einrichtungen von Kultur, Kunst und Wissenschaft fördert und fordert, eigeninitiativ Instrumente zu entwickeln, die dazu dienen sollen, die Kunst, die Kultur und die Wissenschaft von Antisemitismus und Rassismus freizuhalten.
Zu den Unterzeichnern dieser These gehören unter anderem auch der Soziologe Armin Nasehi und die Direktorin des Moses-Mendelssohn-Zentrums in Potsdam, Miriam Rürup. Zur Einigung trägt die externe These zur Eigenverantwortung der Kultur wenig bei. Gitta Connemann von der CDU wendet ein:
Der Fall der Documenta, alle auch Folgeskandale, gerade im Kulturbereich, zeigen, Eigenverantwortung allein reicht nicht. Der Gesetzgeber ist gefordert, unter anderem auch der Haushaltsgesetzgeber.
Und Volker Beck, Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, gibt zu bedenken, dass Eigenverantwortung im Blick auf Antisemitismus in Kunst und Kultur auch heute schon gefragt sei.
Das zeigt irgendwie, Eigenverantwortung alleine bringt es nicht. Der Appell an Eigenverantwortung ist immer richtig und es ist gut, wenn der Staat eben nur nachrangig eingreifen muss, da wo die Eigenverantwortung nicht zum Ziel führt.
Wer staatliches Geld für ein Kulturprojekt annehme und dann Antisemitismus produziere, dem müsse die Förderung entzogen werden, ist Volker Beck überzeugt.
Das wollen manche nicht, weil offensichtlich die Freiheit der Antisemiten manchen mehr wert ist als der reale Schutz von Jüdinnen und Juden in unserem Land. Man muss das so deutlich sagen, weil das ist am Ende das Ergebnis.
Der Kreis von Juristen und Soziologen um Jerzy Montag weicht in seinem Vorschlag an einem weiteren Punkt ab von der Mehrheitsmeinung in Union, SPD und FDP-Fraktion. Bei der Frage, ob man sich in der Resolution auf eine Antisemitismus-Definition festlegen soll. Jerzy Montag verteidigt das externe Alternativpapier.
Die Antisemitismusforschung arbeitet seit Jahrzehnten an der Herausarbeitung eines möglichst umfassenden Antisemitismusbegriffes und ist bisher nicht zu einem einhelligen Ergebnis gekommen. In dieser Situation ist es unheilvoll, wenn der Staat sich an eine einzige Antisemitismusdefinition klammert und diese Antisemitismusdefinition zur alleinverbindlichen machen will.
So Jerzy Montag, der mit 5 anderen Juristen und Soziologen einen alternativen Textentwurf für die Bundestagsresolution vorgelegt hat. Sebastian Engelbrecht berichtete. Heute begehen die mehr als 8000 Bibliotheken in Deutschland den Tag der Bibliotheken mit Lesungen, Workshops, Führungen und Diskussionen. Mehr dazu jetzt in den Kulturmeldungen mit Doris Schäfer-Noske.
Traditionell wurde die Auszeichnung Bibliothek des Jahres verliehen, in diesem Jahr an die Stadtbibliothek im thüringischen Nordhausen. Doch warum braucht es überhaupt einen Tag der Bibliotheken jedes Jahr am 24. Oktober, bevor am 25. dann der Tag der Künstler sowie der Weltnudeltag begangen wird? Der Karlsruher Oberbürgermeister Frank Mentrup, Präsident des Deutschen Bibliotheksverbandes, hält den Aktionstag der Bibliotheken für wichtig, gerade vor dem Hintergrund aktueller Entwicklungen.
Es schließen immer mehr Gemeindehäuser. Der Supermarkt um die Ecke hat auch nicht mehr den Charme des Tante-Emma-Ladens. Es gibt die Eckkneipe nicht mehr. Also brauchen trotzdem gerade kleinere Gemeinden, aber auch Quartiere in Städten einen Ort, an dem die Menschen einfach so mal zusammenkommen können. Mal davon abgesehen, dass es nach wie vor um Zugang zu Medien für alle geht. Und das Thema Leseförderung ist ja eine Riesenherausforderung. Man muss die Menschen ansprechen und sie in die Bibliothek locken. Und dann kriegen wir das auch, glaube ich, hin, auch für die Gruppen der Gesellschaft, die wir gerne noch intensiver erreichen würden, auch erreichbar zu werden.
Frank Mentrup war das Präsident des Deutschen Bibliotheksverbands. Die Proteste von Kulturschaffenden gegen die Reformpläne für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gehen weiter. Die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten wurden heute in Leipzig mit der Bach-Kantate »Aus tiefer Not schrei ich zu dir« empfangen. Auch das PEN-Zentrum Deutschland hat sich heute öffentlich gegen die Reformpläne gestellt. Die geplanten Einschnitte bedrohten nicht nur die kulturelle Vielfalt, sondern sie gefährdeten auch die Unabhängigkeit und den öffentlichen Bildungsauftrag der Rundfunkanstalten, wie er im Rundfunkstaatsvertrag festgeschrieben sei, so die Schriftstellervereinigung. Das erste Hörspiel im Deutschen Rundfunk wurde heute vor 100 Jahren gesendet. Es hieß Zauberei auf dem Sender, entstand quasi live und es muss da wohl ziemlich turbulent zugegangen sein. Heute werden Hörspiele aufwendig vorproduziert, aber auch Live-Events sind wieder in Mode. Zum Beispiel die 3-Fragezeichen-Tour, bei der Fälle aus der Krimiserie aufgeführt werden. Matthias Keller hat dabei als Sprecher mitgewirkt.
Die 3-Fragezeichen-Tourneen sind fast immer komplett ausverkauft und die spielen wirklich in der Liga, in der sonst nur große Rockstars unterwegs sind. Das kann man auch niemandem anderen außerhalb Deutschlands erklären, dass ein Hörspiel so viele Leute zieht. Also der größte Knaller ist dann immer Waldbühne Berlin, über 20.000 Leute und das Ding ist halt voll.
100 Jahre Hörspiel, eine Form, die auch heute noch sehr beliebt ist.
Doris Schäfer-Noske mit einem klaren Plädoyer für das Hörspiel. Vielen Dank. Die Herbststeuerschätzung ist ein Thema gleich in den Informationen am Abend. Erstmal um 18 Uhr die Nachrichten, dann die Informationen am Abend. Zuvor aber bedankt sich für Ihr Zuhören, Marja Elmenreich.